Kapitel 19. Der Fokus von der Meeresklippe. Gemeinsam verließen Lester und ich den Tempel. Mir war noch immer etwas schwindlig vom Geruch des Sumpfkrauts und der Räucherstäbchen und ich hatte leichte Kopfschmerzen. Vor dem Lager verschlang ich 2 Heilkräuter gegen meine Kopfschmerzen und die Mückenstiche.
»Was glaubst du, ist mit Niras geschehen?«, fragte ich meinen Freund.
»Ich weiß es nicht, aber um zum Fokus zu gelangen, muss man den Wald durchqueren und der ist ziemlich gefährlich.« Ich hoffe nur, dass er nicht den wilden Tieren zum Opfer gefallen ist.
Wir folgten dem Weg in Richtung altes Lager, bis wir den Rand des Waldes erreicht hatten. Der große Wald wirkte nun mit Blättern noch dunkler und bedrohlicher, aber es half nichts. Wir gingen zwischen den Bäumen am Waldrand entlang, in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Zu unserer Rechten sahen wir den Hang, der immer weiter nach unten führte, sodass die Felswand, die den Wald begrenzt, immer steiler und tiefer wurde. Es stimmte, der Wald war voller Viecher. Schon nach kurzer Zeit stießen wir auf 3 Ripper. Diese Tiere waren mit den Schweinen verwandt und wurden auch als Killerschweine bezeichnet. Sie hatten Ähnlichkeit mit etwas zu groß geratenen, kräftigen Wildschweinen, wobei ihre Schnauze eine Mischung aus Schweine- und Hundeschnauze darstellte. Im Gegensatz zu ihren Verwandten waren Ripper reine Fleischfresser. Und so hatten sie zwar keine großen Hauer, doch dafür scharfe Zähne im Maul. Wildgrunzend stürmten die Tiere auf uns los. Lester packte eine Windfaustspruchrolle und schleuderte den Ripper den Zauber entgegen. 2 der Tiere wurden in die Luft gehoben und einige Meter nach hinten geschleudert. Der 3. rannte direkt auf mich zu und biss nach mir. Ich wich aus und schlug ihm das Schwert in die Seite. Laut quiekend verendete das Tier. Doch die anderen beiden Ripper waren inzwischen wieder aufgesprungen und auf Lester zugerannt. Der Novize packte seinen Morgenstern und schlug ihn einem der Tiere in den Rücken. Diese Zeit wurde jedoch vom 2. Ripper genutzt, um Lester ins Bein zu beißen. Der Jünger des Schläfers schrie schmerzerfüllt auf. Ich sprang blitzschnell herbei und durchbohrte den letzten Ripper. Dann sah ich mir Lester an, der zu Boden gesunken war und sich das Bein hielt.
»Sieht nicht allzu schlimm aus«,
stellte ich fest und kramte ein Heilkraut und einen Verband aus der Tasche.
»Er hat dich nicht richtig erwischt. Seine Zähne haben dich nur gestreift.«
»Ich, Glücklicher«,
presste Lester hervor, während ich den Verband festzog.
»Geht's?«,
wollte ich wissen. Lester stand auf und machte einige vorsichtige Schritte.
»Wird schon gehen«,
meinte er. So zogen wir weiter. Es dauerte nicht lange, da sahen wir von Weitem ein kleines Wolfsrudel zwischen den Bäumen. Die Tiere blieben kurz stehen und beäugten uns misstrauisch. Dann setzten sie ihren Weg ins Innere des Waldes fort. Wir hielten uns aber im Auge, bis sie uns nicht mehr sehen konnten. Ich glaubte nicht, dass Wölfe uns angreifen würden, wenn sie nicht gerade hungrig waren. Doch wollte ich es nicht drauf ankommen lassen und umging diese Tiere lieber. Einige Zeit später stießen wir auf eine kleine Lichtung, auf der ein Feuer brannte, an dem 2 massige Gestalten saßen. Sie waren beide etwa 2,70 Meter groß und hatten einen bulligen Körperbau. Ihre Haut hatte dieselbe Farbe wie dies eines Schweins, und ihre haarlosen Köpfe waren recht unförmig. Ihre Ohren waren nur Löcher in ihrem Kopf. Ein leichter Wulst um diese Löcher war alles, was sie von einer Ohrmuschel hatten. Ihre Gesichter wirkten brutal und missgestaltet. Die Nase sah aus, als wäre sie aus Wachs geformt und dann erhitzt worden. Die Augen waren nicht ganz auf einer Höhe und wirkten etwas klein im Vergleich zum restlichen Körper. Und die lippenlosen Münder waren mit scharfen Zähnen besetzt. Um die dicken Bäuche trugen sie lederne Gurte an denen Stofffetzen hingen, was an einen sehr primitiven Lendenschutz erinnerte. Und der eine der beiden trug eine metallene Schulterplatte, die vielleicht einmal ein menschlicher Brustpanzer gewesen und nun mit einem quer über seinen Körper führenden Ledergurt befestigt war. Bewaffnet waren sie mit zwei dicken Ästen, an denen oben jeweils ein unförmiger Stein befestigt war. Diese Waffen lehnten neben ihnen an einem Baumstumpf.
»Sieh mal, Klaus«,
sagte der ohne Schulterplatte, der aus einer ziemlich verdreckten Flasche trank, aus der es stark nach altem Schnaps roch.
»Menschlinge!«
Er gab ein schweineähnliches Grunzen von sich.
Menschen stinken wie Sumpf«,
stellte der andere, welcher an dem Bein eines Tieres, welches war nicht mehr so ganz erkennbar, nagte und grunzte seinerseits.
»Oger«, flüsterte Lester.
»Was mit menschlichen machen, Urg?«
wollte der mit der Schulterplatte wissen. Der Oger namens Urg kratzte sich am Kopf.
»Haben Menschlinge Schnaps?«
Ich schüttelte langsam den Kopf. Urg drehte die Flasche, aus der er gerade noch getrunken hatte, um. Ein einzelner Tropfen lief aus der Flasche und fiel ins Gras. Urg grunzte missmutig.
»Schnaps alle! Menschlinge geben Schnaps oder Menschlinge sterben!«
»Wir haben keinen Schnaps«,
versuchte Lester zu erklären und wich ängstlich einen Schritt zurück.
»Keinen Schnaps?«
fragte Klutz und grunzte abermals.
»Klutz will Schnaps! Warum Menschlinge nicht geben Schnaps?«
»Weil wir keinen haben«, sagte ich etwas deutlicher. Normalerweise wäre ich von einer solchen Begriffsstutzigkeit genervt gewesen. Doch bei Ogern musste man vorsichtig sein, da sie sehr stark und außer für ihre Dummheit auch für ihre Boshaftigkeit bekannt waren. Die Oger schienen zu überlegen. Urg rülpste. Dann fragte er.
»Menschlinge haben Essen?«
»Wir... etwas«, sagte ich vorsichtig.
»Menschlinge geben Essen«,
sagte Klutz und grunzte.
»Wenn Menschlinge nicht geben Essen, Menschlinge sterben.«
»Aber wir haben kaum etwas«, sagte ich wahrheitsgemäß. »Denn alles, was ich hatte, waren ein angebissener Laib Brot und eine Fleischkeule, die ich als Wegzehrung mitgenommen hatte.«
»Das nicht nett«,
meinte Urg grunzend.
»Ja, gar nicht nett«,
pflichtete Klutz bei und kratzte seinen fetten Wanst.
»Wenn Menschlinge nicht geben Essen, Oger müssen jagen. Aber Hirschen seien zu schnell für Ogers und Dunkelläufer seien zu stark. Wenn Menschlinge nicht geben Essen, Ogers müssen jagen garstige Tiere.« »Ja, müssen jagen garstige Ribber oder garstige kleine Vogeln«,
erklärte Urg und grunzte angewidert. Überlegte Klutz.
»Warum nicht essen Menschlinge? Menschlinge gut schmecken.« »Ja, Menschlinge gut schmecken«,
bestätigte Urg grunzend.
»Schmecken fast so gut wie Skaven. Skaven-Dings. Skaven-Dee. Gern«,
half Klutz nach. Urg blickte ihn verständnislos an und grunzte zweimal.
»Menschlinge schmecken fast so gut wie Skaven gern«,
erklärte Klutz.
»Egal«,
sagte Urg.
»Wir braten Menschlinge.« »Nein, nicht braten. Nehmen Menschlinge und rammen in Boden mit Kopf voran.« »Nicht gut für Hirn«,
warf Urg ein.
»Urg lieben Hirn«,
er grunzte demonstrativ.
»Dann setzen auf Menschlinge, bis sie platt sind. Platt wie eine Platte.«
Klutz schien sehr zufrieden mit sich, wegen seines, wie er dachte, gelungenen Vergleichs.
»Nein, Platte nicht gut. Platte schmecken nicht. nehmen Menschlinge und reißen Beine aus, dann reißen Arme aus und dann reißen Kopf aus. Dann essen Beine und Arme und Kopf und Rest behalten für später.
Glutz grunzte und versetzte Urk einen Schlag gegen den Kopf.
Wenn reißen Beine und reißen Arme und reißen Kopf, dann Menschlinge sterben. Nix aufheben. Sage, nehmen Morgenstern und hauen drauf bis Matsch.
Ich blickte ängstlich zu den Waffen der Oger. Die meinten sie sicher mit Morgenstern. Zwar waren es keine Morgensterne, aber erklär das mal einem Oger, wie ich dachte. Nein, mit diesen Dingern wollte ich lieber nicht Bekanntschaft machen. Die beiden Oger hatten sich inzwischen ein paar Mal angegrunzt und geschlagen. Doch nun hatte Urk eine Idee, die er grunzend vortrug.
Jeder kriegt einen Menschling und macht, was er will. Urk kriegen den Roten. Roten sehen lecker aus und stinken nicht so doll nach Sumpf. Klotz will haben Roten. Urk nehmen Braunen. Nein,
sagte Urk und versetzte Klotz einen kräftigen Schlag. Wieder kappelten sich die beiden eine kurze Weile. Dann hatte Glutz eine Idee.
Teilen Menschlinge in zwei Hälften. Jeder bekommt eine Hälfte von Braunem und eine von Rotem. Glutz kriegt oben und Urk kriegt unten. Unten schmecken garstig. Urk will oben,
brüllte der andere Oger und schlug seinen Kameraden gegen den Hinterkopf.
Nein! Glutz kriegt oben, Urk unten,
grunzte Glutz.
Nein, umverkehrt.
Die beiden Oger stritten sich kurz, dann packte Glutz seinen Morgenstern und briet Urk damit eins über. Diesem schien das erstaunlich wenig auszumachen. Stattdessen packte er seinen eigenen Morgenstern und schlug Glutz damit. Die Oger schlugen wild aufeinander ein und beschimpften sich mit Worten, die mir im Traum nicht eingefallen wären.
Jetzt oder nie,
flüsterte ich. Lester nickte und gemeinsam rannten wir von der Lichtung. Wir hielten erst an, als wir das Gebrüll der Oger nicht mehr hören konnten, was eine ganze Weile dauerte. Nach der Begegnung mit Urk und Glutz trafen wir nur noch auf eine Gruppe aus 4 Goblins. Doch diese kleinen, grünen Gesellen hätten wir wahrscheinlich mit einer Hand das Genick brechen können. Sie dagegen waren nur mit Ästen bewaffnet. Das war wohl auch der Grund, weshalb sie uns mieden. Denn im Gegensatz zu Ogern waren Goblins nicht dumm. So erreichten wir schließlich den Rand des Waldes und damit auch den Rand der Klippe. Zwischen Wald und Klippenrand gab es eine kleine Wiese, auf der nur Büsche und Gras wuchsen. Wir müssen jetzt eigentlich über dem Tempel sein, sagte ich und blickte auf den Boden.
Dort vorn ist der Fokus,
sagte Lester aufgeregt. Der Novize deutete auf eine kleine, kreisrunde, steinerne Plattform, die mit verschiedenen Symbolen verziert und von 4 kurzen, nach innen gebogenen Dornen umringt war. Ein merkwürdiges, leises Surren ging von der Plattform aus. Daneben stand ein steinerner Sockel, der mir etwa bis zur Hüfte reichte. Ein ca. 30 cm hoher, zylinderförmiger Stein mit glatt geschliffenen Rändern stand auf dem Sockel. Die Kanten waren feine, goldene Linien. Langsam ging ich auf den Stein zu. Er war vollkommen durchsichtig, doch sein Inneres wurde durch wabernden grauen Nebel ausgefüllt. Fasziniert blickte ich in den Nebel, als plötzlich eine laute Stimme von den Bäumen ertönte.
Hände weg von dem Stein!
Lester und ich fuhren herum. Es war Nyras. Doch der Novize sah schrecklich aus. Seine Haut war ungewöhnlich blass und von roten Adern durchzogen. Auf seinem Gesicht lag ein dunkler Schatten und seine Pupillen waren feuerrot. In seiner Hand hielt Nyras eine Spruchrolle.
Nyras, was ist mit dir passiert?
Fragte Lester entsetzt.
Der Meister rief mich,
erklärte Nyras mit einer dunklen, dämonischen Stimme, die nicht von dieser Welt zu sein schien.
Der Schläfer hat mich erwählt und zu seinem alleinigen Werkzeug gemacht. Nun gibt es keine Templer, keine Gurus mehr, nur mich.
Sterbt!
Und mit diesen Worten aktivierte er die Spruchrolle und schoss uns die Windfaust entgegen. Ich sprang zur Seite, doch Lester wurde mit voller Wucht getroffen. Er flog in Richtung Klippenrand und fiel nur einen knappen Meter davor zu Boden. Er rollte über die scharfen Steine, schürfte sich die Haut auf und blieb keuchend neben dem Rand der Klippe liegen.
Nyras, was tust du da?
Rief ich. Doch Donovize packte bereits seinen Morgenstern und rannte in blinder Raserei auf mich zu. Ein Gutes hatten die Monster hier. Nyras hatte offenbar fast alle Spruchrollen an ihnen aufgebraucht, sodass er nun in den Zweikampf wechseln musste. Blitzschnell zog ich mein Schwert und machte einen Satz nach hinten, um Nyras Schlag zu entgehen. Dann schlug ich zu, doch ich war zu sehr darauf bedacht, ihn nicht zu verletzen, sodass er ausweichen konnte und mir fast das Knie zertrümmert hatte.
Ich will nicht gegen dich kämpfen,
brüllte ich.
Dann wirst du sterben.
Nyras schlug zu. Ich blockte den Schlag ab. Unsere Waffen kreuzten sich und ich versuchte Nyras mit einem Trick, den ich von Diego kannte, zu entwaffnen. Ich beschrieb mit meiner Klinge einen Kreis und zwang Nyras mitzugehen. Mittels dieser Drehbewegung wand ich ihm die Waffe aus der Hand.
Ergib dich!
Presste ich zwischen den Zähnen hervor.
Ich werde dir nichts tun!
Niemals! Es ist noch nicht vorbei! Irdorath erwartet uns!
Mit diesen Worten wandte er sich um, rannte zum Rand der Klippe und sprang. Lester rollte sich herum und blickte von der Klippe hinunter.
Nyras! Ja!
Noch bevor ich die Klippe erreicht hatte, hörte ich ein lautes Platschen. Nyras war tot. Lester schluchzte.
Was war das?
Ich weiß nicht. Er muss wahnsinnig geworden sein.
Wahnsinnig?
Brüllte Lester.
Willst du das auch auf das viele Gekiffe schieben?
Ich schüttelte langsam den Kopf und blickte dabei hinaus aufs Meer. Ganz am Horizont, weit im Osten, gab es einen grauen Streifen. Wahrscheinlich ein heraufziehender Sturm.